D-Radio Wissen. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen. Seid ihr dick und rund oder eher schlank und athletisch? Seid ihr männlich oder weiblich oder ganz was anderes? Dann ist das hier euer Hörsaal. Denn der Zuschreibung durch andere auf der Straße oder in der Werbung können wir nicht entgehen. Niemand kann das. Aber wir können drüber nachdenken, wie Körper, männliche, weibliche, dicke und dünne, gezeigt werden und welche Bilder und Ansichten von typischen Körpern existieren.
Zurzeit vergeht kaum eine Woche, in der nicht Plus-Size-Körper irgendwo auftauchen.
Frauen werden öfters als Männer abgebildet, wie sie mit ihren Fingern oder ihren Händen ein Objekt schützend ummanteln.
Ren trug zu dieser Zeit gerade mal Größe 42, was aber ausreichte, als Plus-Size-Model gehandelt zu werden.
So wird der Mann sehr gerne mit einem Bier in der Hand, auch beim Grillen von toten Tieren oder in anders gearteter Weise als Bezwinger der Natur in Szene gesetzt.
Richtige Männer, die trinken Bier und grillen Fleisch, auch wenn das vielleicht nicht mehr vom Mammut, sondern aus dem Supermarkt kommt. Und eine richtige Frau, die ist bitte nur an genau definierten Stellen richtig schön dick. Andernfalls ist sie, und ich zitiere hier immerhin den künftigen US-Präsidenten, eine fette Sau. Ja klar, ich vermute, viele von euch, ich hoffe das auch ehrlich gesagt, viele von euch sehen das anders, aber solche Ideen, Ideale und Stereotypen sind wahnsinnig stark. Also muss man sich immer mal wieder vergegenwärtigen, wie sie gemacht werden. Dachten sich auch die Veranstalter vom Institut für Journalistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Hamburg. Und sie luden im September 2016 zu einer Tagung namens Körperbilder, Bindestrich oder vielleicht Gedankenstrich, Körperpraktiken. Zwei dieser Vorträge wollen wir euch heute vorstellen. In dem der Soziologin Dr. Melanie Haller geht es um ein noch ganz junges und eben auch sehr modisches Phänomen, um sogenannte Plus-Size-Blogs. Frauen jenseits der Konfektionsgröße 42 präsentieren ihre Mode und ihre Körper in ihren Foren. Beth Ditto von Gossip war die erste dicke, modebewusste Frau, die ich überhaupt wahrgenommen habe. Und ich schätze, sie hat viele Betreiberinnen dieser Blogs inspiriert. In unserem ersten Vortrag beschäftigt sich Florian Diener von der Universität Nürnberg mit maskulinen Körperidentitäten im Spannungsfeld zwischen Fleisch, Bier und Kosmetikwerbung. Seit wann geht es überhaupt, dass Männer für Kosmetik werben dürfen, ohne als unmännlich zu gelten? Das erklärt Florian Diener in seinem folgenden 20-minütigen Beitrag. Ein Hinweis noch vorneweg. Er wie auch Melanie Haller nutzen Bildmaterial, erklären das aber so, dass die Vorträge auch ausschließlich übers Ohr gut funktionieren. So, nun aber zum biertrinkenden, fleischgrillenden, aber auch Pflegeprodukte nicht verschmähenden Mannsbild in der Werbung.
Nahezu unausweichlich und omnipräsent durchdringen solche medialen Darstellungen stereotyper Körperlichkeit unseren Alltag. Und dass dies nicht ohne Auswirkungen auf Mediensozialisationsprozesse, auf die Meinungsbildung und auf die Identitätskonzepte der Betroffenen bleibt, gilt natürlich als unlängst als bewiesen. Und so ist in den vergangenen Jahren vermehrt zu beobachten, dass Schönheits- und Schlankheitsideale auch nicht mehr an einer konstruierten bipolaren Geschlechtergrenze Halt machen und auch eine zunehmende Rolle in maskulinen Körperdarstellungen spielen. Passend dazu haben auch unter anderem in den vergangenen Jahren Guido Zustiege beispielsweise und auch Raffaella Dressler eine deutliche Ausdifferenzierung maskuliner Darstellungsweisen und Rollenrepertoires in Werbeanzeigen beobachtet. Die Verheißung von der beliebigen Modifizierbarkeit des eigenen Körpers, die dabei verspricht, durch die Verwendung der richtigen Konsumgüter zu einer wertigeren Existenz aufzusteigen, hat dabei auch die Konstruktionsprozesse von Maskulinität für sich entdeckt und so scheinen in den letzten Jahren vor allem in der Kosmetikbranche völlig neue Herstellungsprozesse von maskuliner Körperlichkeit erkennbar und die Produktlinien für die männlichen Zielgruppen verzeichnen auch in den vergangenen Jahren ein weitaus höheres Wachstum als die konventionellen Produkte für die weiblichen Konsumentinnen. Auf der anderen Seite werden häufig Formen maskuliner Körperlichkeit konstruiert, die auf archaische Handlungen referieren und den Mann als Bezwinger der Natur in Szene setzen. Die genannten Beispiele schaffen dabei einen Raum zwischen androgyner und archaischer Männlichkeit. Maskuline Körperidentitäten scheinen sich in eben diesem Spannungsfeld zu bewegen. Sie fungieren dabei natürlich nicht als gegensätzliche Pole, sondern sollen vielmehr beispielhaft illustrieren, welch weites Feld die Repräsentationen dieser Körperidentitäten in der Werbung inzwischen einnehmen. Dabei werden im Folgenden ein paar explorative Beobachtungen vorgestellt, die im Rahmen einer kleinen qualitativen Untersuchung gemacht wurden und die gerade noch für ein anderes Projekt entsteht. Bei unserer Betrachtung wird dabei das Merkmal Alter als weitere soziale Differenz schaffende Kategorie in die Betrachtung eingehen. Und dabei soll im Rahmen dieses Vortrags der Topos Körper natürlich auch als physisches Medium für diskursive Herstellungsprozesse von differenzschaffenden sozialen Kategorien fungieren. Gut, dann legen wir los. Zunächst einmal müssen wir oder wollen wir mal klären, warum eigentlich Werbung für derartige Beobachtungen prädestiniert ist. Zum einen ist natürlich Werbung nach Beck Ausdruck von Zeitgeist und Lebensstil. Das heißt, sie informiert über Alltagsästhetik, über Lebenswelten und Milieus. Aber darüber hinaus ist Werbung noch weit mehr. So schreibt beispielsweise Christine Holz-Bascher der Werbung eine Doppelrolle zu, indem sie einerseits Gesellschaft reflektiert und andererseits wiederum auf diese zurückwirkt. Dabei bilden Werbedarstellungen Frauen und Männer nicht einfach nur ab, sondern vermitteln konkrete stereotype Vorstellungen davon, wie Frauen und Männer sein sollen. Das System Werbung funktioniert dabei auf der Grundlage geschlechtsspezifischer Zeichen, die genau festgelegt haben, was als weiblich und was als männlich gilt. Und dies wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die in der Werbung gezeigten Bilder störungsfrei und schnell verstanden werden, da bestimmte geschlechtsspezifische Konstruktionen gesellschaftlich fest verwurzelt sind. Folglich besitzt die Werbung ein immanentes Interesse an der bipolaren Konstruktion von weiblichen und männlichen Körpern. Darüber hinaus tritt Werbung auch als Sozialisationsagent auf. Werbung vermittelt Wertvorstellungen, Werbung vermittelt Orientierungs- und Lebenshilfen und kann als Instrument der Wirklichkeitskonstruktion sowohl für das individuelle als auch für das kollektive Gedächtnis angesehen werden, sagen Derra, Jeckel und Eck. Werbung gilt somit als Indikator, an dem sich der kulturelle Wandel einer Gesellschaft ablesen lässt. Doch obwohl Werbung zu den sich am schnellsten wandelnden medialen Gattungen überhaupt zählt, erweisen sich bestimmte Repräsentationen, Geschlechterrepräsentationen, als ausgesprochen persistent. Das konnten beispielsweise in der Vergangenheit ja schon Gitta Mühlen-Axe oder auch Christina Holz-Bascher nachweisen, dass sich derart stereotype Konstruktionen nur sehr langsam wandeln. Wie sich diese Ausdifferenzierung maskuliner Körperidentitäten im Rahmen von werblichen Körperpraktiken gestaltet und auf welche Weise androgyne Körperkonzepte parallel zu hyperritualisierten maskulinen Formen in Erscheinung treten, wollen wir uns im Folgenden anhand von ein paar ausgewählten Beispielen anschauen. Beginnen wir dabei mit der Kosmetikbranche. Ab Mitte der 2000er Jahre entdeckt die Kosmetikbranche den männlichen Konsumenten und eröffnet in diesem Zusammenhang völlig neue Identifikationsräume maskuliner Körperlichkeit. Dabei finden sich im Rahmen der Werbung für Kosmetikprodukte zahlreiche Repräsentationen maskuliner Körperidentitäten, welche von androgynen bis hin zu übermaskulin stilisierten Konzepten reicht. Besonders beliebt sind sowohl bei der Fleisch- und Bierwerbung als auch eben bei der Kosmetikwerbung die Repräsentationen maskuliner Körper im Kontext von Naturräumen. Dass Naturräume genuin maskulin besetzt sind, konnten bereits Niels Borstner oder auch Cornelia Eck belegen, denn die Natur bietet zahlreiche Möglichkeiten, im Rahmen von sportlicher Aktivitäten den vornehmlich männlichen unbekleideten Körper in Szene zu setzen. Häufig dabei in einem geografischen Raum der Entgrenzung, der als Zufluchtsort vor dem Alltag dient, wobei der Mann dabei häufig Teil dieser Natur wird. Diese Inszenierungen sind beispielsweise bei der Darstellung von joggenden Personen sehr beliebt oder ganz klassisch, wie hier im Beispiel zu sehen, der Mann als Bezwinger der Natur an einem steilen Berghang. So sehen wir in der vorliegenden Werbung für Sonnencreme, wie Kodifizierungen von maskuliner Körperlichkeit verwendet werden, die auf stereotype Praktiken aus vorzivilisatorischer Zeit verweisen. Und auf dieses kollektiv geteilte Wissen vertrauend weisen derartige Werbedarstellungen darauf hin, dass gezeigte Verhaltensweisen in einer schnelllebigen Transformationsgesellschaft, in der es natürlich auch zu Sinn- und Identitätskrisen kommen kann, noch wirklich männlich sind. Damit tragen sie in erheblicher Weise natürlich zur Konstruktion von Maskulinität und deren stereotyper Körperlichkeit sowie zur Reproduktion und Sedimentierung geschlechtsspezifischer Stereotype in unserer Gesellschaft bei. Auch ein interessanter Aspekt in diesem Zusammenhang ist auch das, was Goffman bereits vor einiger Zeit als weibliche Berührung bezeichnet hat und was mit einer bestehenden Regelmäßigkeit über Jahrzehnte hinweg zu beobachten ist. Frauen werden öfters als Männer abgebildet, wie sie mit ihren Fingern oder ihren Händen ein Objekt schützend ummanteln oder sich eben selbst berühren. Und dieses rituelle Berühren unterscheidet sich natürlich vom utilitären Zugriff, wie hier abgebildet, des Mannes, der anpackt, gestaltet, festhält, modifiziert. So ist die Darstellung des männlichen Körpers äußerst häufig dem utilitaristischen Prinzip verpflichtet und ein zur Schau gestellter, trainierter Körper ergibt sich als Folge der körperlichen Leistungsfähigkeit, um deren Demonstration es vordergründig geht. Dass die Werbebranche dabei versucht, diese scheinbare Leistungsfähigkeit männlicher Körper mit dem beworbenen Produkt zu harmonieren, ergibt sich dabei von selbst. So ist es nicht weiter verwunderlich, wenn im nächsten Beispiel ein kaum wiederzuerkennender Thomas Müller, also das ist ein Spieler einer deutschen Fußballmannschaft, ein Gillette-Rasierer im Praxistest bewirbt, der da unten, Sie können es wahrscheinlich nicht lesen, ich zitiere, speziell für das männliche Terrain entwickelt wurde und der als erster Offroad-Rasierer das Produkt der männlichen Zielgruppe zugänglich machen soll. Auch hier wird über verschiedene mediale Kodifizierungen Leistungsfähigkeit und Körperoptimierung kombiniert. Winfried Nöth bezeichnet diese Werbestrategie als indexikalischen Zeichengebrauch. Im vorliegenden Beispiel werden dabei einerseits verbale Termini wie Offroad oder männliches Terrain, die natürlich Assoziationen an die Leistungsfähigkeit eines Geländewagens evozieren, kombiniert mit körperlichen Gratifikationen dieses Fußballprofis. Und Sie sehen es da unten im Bild, natürlich dieser Farbgebung der Verpackung und des Rasierers, die ein bisschen an Sprengstoff erinnert. Diese verbalen und ikonischen Zeichen werden dank der räumlichen Nähe natürlich dann auf das beworbene Produkt übertragen. Bitte beachten Sie dabei auch, das ist noch ein interessanter Aspekt, dass mit der hier dargestellten Werbefigur ein muskulöser, also männlicher, stereotyp männlicher Körper mit sehr weichen, androgynen Gesichtszügen in Verbindung gebracht wird. Es könnte an dieser Stelle auch vermutet werden, dass sich maskuline Körperdarstellungen mit weiteren emotional besetzten Assoziationen, wie das hier eben über diese weichen, sinnlichen Gesichtszüge angedeutet wird, problemlos kombinieren lassen. Das stellt, das war in den 90er Jahren noch anders und davor natürlich sowieso, stellt in der heutigen Zeit aber keinen Widerspruch mehr dar, sondern ist eigentlich ein Resultat vielmehr von Diversifizierung und Konvergenz von Körper- und Geschlechteridentitäten. Obwohl es nicht ganz zum Thema passt, andererseits aber hochinteressant ist, kann ich Ihnen jetzt nicht das Pendant für weibliche Konsumentinnen vorenthalten. Deswegen möchte ich Ihnen ganz kurz zum Vergleich von derselben Marke, den Gillette Venus, präsentieren. Bitte achten Sie auf die bewusste Konstruktion von Femininität und Maskulinität als Gegenpole, die schon in der Werbewelt seit gut und gerne 150 Jahren genauso funktioniert. Bitte achten Sie auf die weibliche Berührung versus die zielgerichtete männliche Handlung. Achten Sie auf die aufrechte Position des Mannes im Gegensatz zu der sich verkleinernden Figur der Frau. Achten Sie auf die unterschiedliche Farbgebung und auch auf die den unterschiedlichen Einsatz von Sprache. Die Ergebnisse bzw. die Unterschiede sind mehr als deutlich. Man könnte sich auch wesentlich länger noch damit beschäftigen, sprengt aber leider diesen Rahmen. Weitere Beispiele von androgynen Körperdarstellungen, ganz ohne additionale Faktoren massiver ritualisierter Maskulinität, treten in zeitgenössischen Werbeanzeigen jedoch inzwischen auch in großer Zahl auf. Hier beispielsweise einerseits für Haartönungen und andererseits für Produkte der Marke Armani. Es scheint, dass androgyne Körperkonzepte im Zuge der Diversifizierung von Identitäten seit 2000 vermehrt in der Werbewelt auftauchen und gleichberechtigt neben einer Vielzahl anderer Identitäts- und Körperrepräsentationen im Rahmen einer heteronormativen Matrix treten. Die breite Akzeptanz für androgyne Körper scheint dabei allerdings vorwiegend auf die Kosmetik und auf benachbarte Branchen zuzutreffen, also wie beispielsweise Armani, die eher Kosmetik, Mode, Uhren und so weiter machen. In der Werbewelt allgemein treten sie bislang eher als Randerscheinung auf. Interessant ist aber auch weiterhin, dass auch hinsichtlich körperlicher Alterungsprozesse im Kontext von Kosmetikwerbung eine weitaus höhere Flexibilität hinsichtlich der Darstellungsbreite von Körperlichkeit zu herrschen scheint, als dies bei Produkten für weibliche Konsumentinnen der Fall ist. So sehen wir auf dem ersten Bild ganz links, ist der Schauspieler Wotan Wilke Möhring. Der gerade mit seinem Gesicht für L'Oreal Man Expert wirbt. Expert ist übrigens auch wiederum eine genuin in der Werbewelt, genuin maskuline Terminologie. Im Gegensatz zu den gängigen Werbedarstellungen für, ich muss das immer in Anführungs- und Schlusszeichen setzen, weibliche Konsumentinnen, wird hier auf den ersten Blick deutlich, dass diesen Protagonisten Alterungsprozesse einerseits zugestanden werden und dass diese darüber hinaus auch noch integraler Bestandteil repräsentierter Schönheit sind. Schließlich wirbt Herr Wilke Möhring trotz erkennbarer Falten für Kosmetikprodukte, die eigentlich solche bekämpfen sollen. Im Gegensatz dazu finden sich bei Werbeanzeigen dieser Kategorie für Frauen kaum Werbeträgerinnen, die von solchen Produkten augenscheinlich profitieren würden, wenn man jetzt mal an die Werbung für Q10 oder Hyaluron denkt. Auch wurde natürlich bereits nachgewiesen, dass Personen über 39 Jahre in der Werbung einerseits natürlich quantitativ unterrepräsentiert sind und dass die tatsächliche Demografie natürlich nicht mal ansatzweise richtig abgebildet wird. Und natürlich auch, dass dies vor allem auch auf weibliche Werbefiguren zutrifft. Dies unterstützt die Annahme, dass Stereotyp ästhetische Körperkonstruktionen im Kosmetikbereich männlichen Körpern auch Alterungsprozesse zugestehen, Frauen bekanntermaßen ja nicht. Doch auch bei anderen kosmetischen Produkten, die nicht nur zur Bekämpfung biologischer Prozesse herangezogen werden, bieten ältere Protagonisten Raum für Identifikation, wie das mittlere und das rechte Beispiel ganz gut verdeutlichen. Auch dienen die hier dargestellten Personen nicht als Werbeträger für körperliche Abbauprodukte, was man ja auch ganz gerne hat, und werden auch nicht in einen ironischen oder humoristischen Kontext mit ihrem Alter gebracht. Aber allerdings ist deutlich erkennbar, dass Stereotype, Schönheitsideale für Alter immer präsenter werden. Gut, dann gehen wir über zur Fleisch- und Bierwerbung. Auffällig bei der Durchsicht dieser Werbeanzeigen war zunächst, dass Repräsentationen von androgynen Körperkonzepten in keiner einzigen Anzeige, die ich gesichtet habe, vorhanden waren. Dies ist eigentlich zunächst der erste eklatante Unterschied hinsichtlich der Konstruktionsprozesse maskuliner Körperlichkeit. Gemäß dem Grundsatz der Lebensmittelindustrie wird beim biertrinkenden Mann häufig der Reiz und die Schönheit des Genusses dargestellt, ohne auf kurz- oder langfristige Schäden hinzuweisen. Den Rezipierenden wird dabei ein Männerbild vorgestellt, welches jung, dynamisch, gut aussehend ist und welches trotz des kalorienhaltigen Getränks natürlich muskulöse, durchtrainierte, makellose Körper zur Schau stellen kann. Auch scheint es jeder Schlussfolgerung zum Trotz auch möglich zu sein, wie wir hier rechts sehen, körperliche Leistungsfähigkeit im Rahmen von sportlichen Aktivitäten mit Alkohol zu verbinden. Während in der Kosmetikwerbung der Mann alleine oder in heterosexuellen Paarbeziehungen dargestellt wurde, wird der biertrinkende Mann vorwiegend im Kontext homosozialer Kollektiverfahrungen in der Freizeit abgebildet, zumeist beim Feiern mit seinen Freunden. Genau. Und ähnlich wie in der Kosmetikwerbung sind dabei Darstellungen, die auf archaische und martialische Handlungen oder Riten referieren, äußerst beliebt bei den Werbeschaffenden. So wird der Mann sehr gerne mit einem Bier in der Hand, auch beim Grillen von toten Tieren oder in anders gearteter Weise als Bezwinger der Natur in Szene gesetzt, wie die zwei Beispiele hier links verdeutlichen. Und wie erkennbar ist, werden auch hier mithilfe sprachlicher und visueller Kodifizierungen, Stereotype, Praktiken aus der Ära des Jagens und Ernährens direkt in die Gegenwart transferiert. Da der urbane Jäger natürlich in der westlichen Zivilisation seine Beute heutzutage im Supermarkt in Plastikschalen vorfindet, was jetzt natürlich für das Storytelling nicht so wahnsinnig spannend ist, wird diese Leistung ausgespart und man präsentiert dagegen hingegen lieber den gelungenen Endzustand. Eine siegreiche Pose am Grill aufgenommen, wie wir hier zum Beispiel im zweiten Bild von links ganz gut sehen, eine siegreiche Pose aufgenommen aus einer Kameraperspektive von unten, die die abgebildeten Körper noch heroischer und überlegener erscheinen lassen. Dabei symbolisieren die dargestellten Körper durch die Optimierung selbst oder durch die Bildinszenierung die erforderliche Leistungsfähigkeit dieser Körper und deren Demonstration es bei diesen Repräsentationen vornehmlich geht und die zum unintegralen Bestandteil von männlicher Körperlichkeit werden. Und wer jagen kann bzw. auch grillen kann, der steigert natürlich auch seine Attraktivität beim anderen Geschlecht und kann auch Frauen mit Nahrung versorgen, wie wir hier in den rechten zwei Beispielen sehen. Besonders auffallend dabei ist, dass Frauen im Kontext von Grill- und Fleischwerbung nie als handelnde Subjekte in Erscheinung treten, sondern eigentlich immer nur neben dem Grill stehen und sich vom Mann die Wurst oder den Gemüsespieß braten lassen oder gänzlich als Dekorationsobjekt fungieren. Dabei ist natürlich nur am Rande zu erwähnen, dass das Thema, dass die Werbeschaffenden natürlich auch beim Thema Ernährung auf die bewusste Konstruktion distinkter Sphären von Femininität und Maskulinität setzen. So wird Werbung für Fleisch und für Bier auf der einen Seite nahezu ausschließlich männlich attribuiert. Demgegenüber finden sich eine ganze Palette an Light- und Fitnessprodukten, die in der Mehrheit von schlanken Frauen beworben werden. Die negativen Implikationen dieser Körperpraxiologien sind uns allen ja hinreichend bekannt. Dass solche Hasstiraden aber jetzt keinen guten Schluss für einen Vortrag bilden, möchte ich abschließend noch illustrieren anhand eines anderen Beispiels. Das zeigt, dass im Kontext von Bierwerbung nicht nur derart unimodale Körperkonzepte zu tragen kommen, sondern auch positive und entwaffnet ehrliche Konstruktionen von maskuliner Körperlichkeit existieren. Dies beweist eine Werbekampagne von Karlskrone Urpilz. Wenngleich im humoristischen Milieu angesiedelt, hält die Werbekampagne gezielt weit verbreiteten Stereotypen, Körperkonzepten den Spiegel vor und verzichtet dabei auf die gängigen Schönheitsideale und Identitätskonzepte, die ja inzwischen in allen Altersklassen vertreten sind. Zum Schluss möchte ich noch mal ganz kurz ein paar Erkenntnisse zusammenfassen, um aufzuzeigen, in welchem Rahmen sich körperliche Repräsentationen von Maskulinitäten inzwischen bewegen. Zunächst ist festzuhalten, dass der sich in den 90er Jahren einsetzende Trend der Individualisierung weiter fortsetzt. Dabei sind Körperrepräsentationen in der Werbung heute genauso diversifiziert wie die Identitätskonzepte, die sie repräsentieren. Und so wird der Gestaltungsrahmen maskuliner Körperidentitäten durch die Erschließung der Kosmetikbranche um androgyne Darstellungsweisen erweitert. Dabei ist bedingt zu beobachten, dass Körperrepräsentationen von Femininität und Maskulinität in androgynen Konzepten zwar konvergieren, also sich in irgendeiner Form auch annähern, aber es ist auch zu beobachten, dass dies nicht auf die dargestellten Rollenrepertoires zutrifft. Da ist alles beim Alten und da setzt die Werbung immer noch auf die bewusste bipolare Konstruktion. Um Kosmetikprodukte aber auch einem Zielpublikum zugänglich zu machen, welches sich in androgynen Körperkonzepten nicht ganz wiederfinden kann, finden sich auch hyperritualisierte Repräsentationen von Maskulinität, die den Mann als Helden und Bezwinger der Natur in Szene setzen. Dabei dient die Natur häufig als Raum der Entgrenzung, als Zufluchtsort vor dem urbanen Alltag und als natürliches Terrain des Mannes. Dass androgyne Körperkonzepte allerdings noch nicht überall gängig sind, fällt beim ersten Blick auf die Werbeanzeigen für Bier- und Fleischwerbung auf. Hier tritt Maskulinität oft in distinkten Geschlechtersphären in Erscheinung. Es werden dabei gerne auch leistungsfähige, trainierte Körper zur Schau gestellt, welche Stereotyp echte Männlichkeit performativ zelebrieren. Es ist bei einem Großteil der Anzeigen unverkennbar, dass Maskulinität unmittelbar über das Grillen und Essen von Fleisch und das Trinken von Bier konstruiert und wiedergegeben wird. Bei der Abbildung von älteren Personen gibt es natürlich noch erheblichen Nachholbedarf, wenngleich medial vermittelte stereotype Schönheitsideale männlichen Körpern einen größeren Raum für Alter einräumen, als dies bei weiblichen Körpern der Fall ist, bilden Werbeanzeigen und mediale Repräsentationen im Allgemeinen die tatsächliche Demografie noch nicht mal ansatzweise richtig ab. Darüber hinaus stellt sich auch die Frage, ob Körperidentitäten jenseits der gängigen positiven wie auch negativen Stereotypisierung aus dem humoristischen Kontext herausgelöst werden kann und ganz selbstverständlich neben den bereits existierenden Körperidentitäten existieren kann. Dankeschön.
Florian Diener und sein Vortrag über maskuline Körperidentitäten im Spannungsfeld zwischen Fleisch, Bier und Kosmetikwerbung, den er am 29. September 2016 an der Universität Hamburg gehalten hat, anlässlich der Tagung Körperbilder, Körperpraktiken.
Die Radio Wissen, Hörsaal.
Auch unser nächster Vortrag wurde auf dieser Tagung gehalten. In ihm geht es um vorbildliche Körper bzw. um Körper, die gleichzeitig Vorbild sein wollen und die Abweichung von den üblichen Vorbildern betonen. Es geht um die Körper dicker oder fetter Frauen, für die sich aber auch rasch ein an den üblichen Klassifizierungen der Modeindustrie geschulter Begriff gefunden hat, plus size. Frauen, die diese Blogs betreiben, entsprechen modischen Normen und Diktaten und gleichzeitig negieren sie sie oder versuchen zumindest sie zu erweitern. Angeschaut hat sich diese Blogs die Soziologin Dr. Melanie Haller. Sie zitiert im Laufe ihres Vortrages den folgenden funkelnden Satz aus einem fast 4 Jahrzehnte alten Klassiker zum Thema, aus Susi Orbachs Anti-Diät-Buch. 1978 ist das erschienen. Und der Satz geht so: Fat is a feminist issue. Ein einfacher, eingängiger Hauptsatz, über den es sich nachzudenken lohnt. Los legt die Rednerin aber mit was anderem, mit einer Modenschau von vor mehr als 10 Jahren.
Als im Oktober 2005 Jean-Paul Gaultiers Ready-to-Wear-Spring-Kollektion dem Model Crystal Ren die Ehre zukam, das Hochzeitskleid am Ende zu tragen, wurde in der Modepresse primär die weiblichen Kurven dieses Plus-Size-Models mehr gefeiert als skandalisiert. Kein Wunder, denn Ren trug zu dieser Zeit gerade mal Größe 42. Was aber ausreichte, als Plus-Size-Model gehandelt zu werden. Inzwischen sind gut 11 Jahre vergangen und es lässt sich konstatieren, dass in diesen Jahren Plus-Size-Körperbilder eine vermehrte Repräsentation in den Medien zukommt. Dies lässt sich modewissenschaftlich am ehesten mit einem Diversitätshype in der Mode als eine Mode erklären. Welche zunehmend zum Beispiel auch ältere Leute, also zum Beispiel nehmen Sie den Blog und die Dokumentation Advanced Style von Ari Cohn, Oder eben auch, seit neuestem auch gerne, oder schon auch etwas länger, Menschen mit Behinderungen wie Amy Mullen oder, also ist eine Paralympics-Sportlerin, oder den Hamburger Mario Gallo oder auch Winnie Harlow für Repräsentationszwecke einsetzen. Es geht bei diesem Modetrend um Diversität meiner Ansicht nach nicht um die Tatsache, dass diese Körper nicht weiter in der Bekleidungsmode sozial marginalisiert werden, denn das werden sie praktisch weiterhin, sondern vor allem in Marketingstrategien meiner Ansicht nach eine Aufmerksamkeitsökonomie. Und als ein Beispiel mag da zum Beispiel die Ausblendung von Muslim-Fashion ein gutes Beispiel sein, denn die haben sich inzwischen gerade in den sozialen Netzwerken sehr stark ausdifferenziert. Da gibt es eine ganz tolle Breite an wunderbaren Beispielen, die also sozusagen in diesem Diversitätsmodetrend überhaupt nicht auftauchen. Ein jedoch undrückliches Zeichen für diesen Diversitätshype in der Modewelt ist auch die zunehmende Präsenz eben von sogenannten Plus-Size-Körpern in der Mode. Zurzeit vergeht kaum eine Woche, in der nicht Plus-Size-Körper irgendwo auftauchen, die gleichzeitig auch die Spannweite dessen deutlich machen, was unter Plus-Size eben verstanden wird. Sei es das Cover der Sports Illustrated, auf der erstmalig in diesem Sommer Ashley Graham in einer Größe 44 abgebildet wurde, oder Beth Ditos zurzeit regelmäßige Präsenz bei Fashion Weeks, wie etwa bei Gautier, und auch ihre Kooperation mit diesem Shirt mit Gautier. Und auch die marginal auftretende Präsenz des wohl bekannten, also in Amerika sehr bekannten Plus-Size-Models Tess Holliday, die auch immer wieder leider zu Diskussionen anführt, ob sie nicht ein falsches, weil ungesundes Vorbild ist. Die Frage dieses Vortrages lautet: Inwieweit wird eine mediale Repräsentation von Plus-Size-Models und auch Plus-Size-Frauen die extremen Körpernormen im Modesystem hinterfragen kann, während sie doch weit häufiger in den Medien vor allen Dingen unhinterfragt reproduziert werden? Im Folgenden möchte ich Ihnen einen Einblick in meine aktuellen Forschungen und vor allen Dingen auch meine weiteren Forschungsvorhaben zu Plus-Size-Blogs gewähren. Ich werde Ihnen versuchen aufzuzeigen, anhand von Plus-Size-Blogs, auf welche Weise und ob überhaupt visuelle Repräsentationen von Plus-Size-Körpern dazu geeignet sind, weibliche Normkörper im Modesystem zu hinterfragen. Ein kurzer Hinweis zur Terminologie. Ich verwende in diesem Vortrag den Begriff Plus-Size für Frauen ab Konfektionsgröße 44, so wie er vom Großteil deutscher Bloggerinnen selbst verwendet wird. Darüber hinaus gibt es aber, und da kann ich mich jetzt heute leider nicht drauf beziehen aufgrund der Kürze des Vortrages, im internationalen Kontext auch sogenannte Fashion, also Fat-Fashion-Blogs. Die Bloggerinnen bezeichnen sich dort selber gerne als Fashionistas, die vor allen Dingen im Kontext eines Fat Acceptance Movements den Terminus Fett nutzen, um sich von der ausgrenzenden, weil eben systemimmanenten Bezeichnung Plus Size abzugrenzen und Fett eben umzudeuten als positiv konnotiert. Darüber hinaus gibt es noch eine auch sehr spannende, eigenständige queere Community von Blogs, zum Beispiel Queer Vanity von Hengame Yago B. Farah, die auch unter anderem eine Journalistin des Mizzi Magazines ist, die in ihren Blogs eine viel breiter angelegte Diversität in Bezug zu Körper, Ethnie, Alter, aber unter anderem vor allen Dingen auch Gender aufmachen. Aber wie gesagt, auf die kann ich jetzt leider nicht weiter eingehen, die kann ich Ihnen nur sehr empfehlen. Zunächst möchte ich Ihnen also jetzt erstmal kurz den Forschungsstand zu Plus-Size-Blogs und auch zu Plus-Körpern sozusagen oder Plus-Size-Körpern in diesem Zusammenhang aus modewissenschaftlicher Perspektive vorstellen und diesen ergänzen durch die Forschungsperspektive der Feminist Media Studies. Im Anschluss werde ich Ihnen dann anhand von Plus-Size-Blogs ein sozusagen im Moment noch heuristisches Analyseinstrumentarium vorstellen, indem ich Ihnen aufzeige, wie Körperrepräsentationen und Körperpraktiken in Plus-Size-Blogs miteinander verknüpft sind. Meiner Ansicht nach liegt im Verhältnis von Körperrepräsentation durch Körperbilder und deren Produktion durch Körperpraktiken ein Potenzial, welches bislang zumindest unter anderem auch in der modewissenschaftlichen Forschung sozusagen noch nicht genügend Beachtung geschätzt wird. Die modewissenschaftliche Forschung hat dieses meiner Ansicht nach grundlegende Verhältnis von Körperbildern und Körperpraktiken, zumindest auch in Bezug auf die Produktion von Körpernormen, bislang kaum in den Fokus genommen. Allerdings im Ansatz sei natürlich Entwistles Arbeit zu Körper und Mode erwähnt. Und besonders eben auch nicht in einer gendertheoretischen Perspektive. Das theoretische Fundament meiner Forschung liegt in einer praxistheoretischen Körpersoziologie in Bezug zur Materialität von Mode aus eben einer modewissenschaftlichen Perspektive. Aus diesem theoretischen Fundament heraus lässt sich formulieren, dass es keine Körper jenseits von Praktiken gibt. Und das ist sozusagen die praxiologische Grundprämisse. Körper konstituieren sich in und über Praktiken und darüber auch eben die Subjektivierungsprozesse von Akteuren. Im anschließenden Fazit wird es darum um eine kurze Einschätzung der Rolle von Plus-Size-Blogs im Modesystem und deren Einordnung in einen modesystemischen Referenzrahmen gehen. Kommen wir also zum Forschungsstand von Plus-Size. In der internationalen Modewissenschaft lassen sich erste Forschungen zu diesem Verhältnis von Mode, Kleidung und Plus-Size-Körpern zu Beginn der 2000er Jahre ausmachen. Die vereinzelt eben jetzt auch gerade in den letzten Jahren eben auch zeitgenössisch Plus-Size-Blogs in den Fokus nehmen. Diese kulturwissenschaftlich ausgerichteten Studien legen dabei ihren Schwerpunkt auf qualitative, vor allem ethnografische Methoden und verstehen im Anschluss an Entwistle Fashioning als eine situierte Körperpraxis, die sozusagen Normen unterläuft. Dazu Lauren Downing-Peters sehr, sehr positiv konnotiert, Zitat: "These interviews have demonstrated the ways in which clothing can be used to subvert the fashion industry mandates about what a fat body should wear and how it should look like." Der Fokus in diesen Forschungen liegt dabei auf der Betonung einer individuellen, wenn auch selbstbestärkenden modischen Praxis, welche sehr deutlich die Relevanz von Mode für Subjektbildungsprozesse von einzelnen Akteuren aufzeigen. Es besteht in diesen Forschungen ein enger Bezug zur feministischen Literatur, die seit Suzy Orbachs Anti-Diät-Buch Fat is a Feminist Issue von 1978 bis hin zu Catherine DeBescos Revolting Bodies, The Struggle for Redefined Fat Identity von 2004 die soziale Marginalisierung von Plus-Size-Körpern in ihren kritischen Blick genommen hat. Diese aus feministischer Sicht stark gesellschaftskritische Position im Umgang mit Plus-Size-Körpern lassen die einzelnen Modestudien jedoch nur zum Teil durchscheinen, während sie hingegen ihre Forschungssubjekte vielmehr positiv stützen und den Zusammenhang einer engen modischen Praxis mit Subjektivierungsprozessen aufzeigen. In den feministischen Media Studies hingegen wird diese sozialkritische Position einer vor allem auch medial vermittelten Normierung von weiblichen Körpern und die Exklusion von Plus-Size-Körpern sehr, sehr deutlich, während hier aber der Zusammenhang mit Fragen einer modischen Praxis jedoch keine größere Rolle spielt. Daher möchte ich im Folgenden versuchen, Ihnen an einigen Beispielen aus Plus-Size-Blogs deutlich zu machen, auf welche Weise eine Zusammenführung dieser beiden disziplinären Ansätze eine fruchtbare Forschungsperspektive sein kann. Theoretisch gehe ich davon aus, dass in Plus-Size-Blogs über modische Körperpraktiken Körperbilder produziert werden, die sich einerseits ganz im Sinne modetheoretischer Ethnografien als Subjektivierungsprozesse beschreiben lassen, andererseits aber vor allen Dingen, und das schließt vielleicht so ein bisschen an das Thema heute Morgen eben an, vor allen Dingen aber als Anerkennungsstrategien im Modefeld und darum vor allem als ein performativer Vergemeinschaftungsprozess zu verstehen sind. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass eine diverser werdende Repräsentation von Körpern in Bildmedien durch das Netz weiterhin meiner Ansicht nach zunimmt und auch immer wichtiger wird. Also sozusagen ganz hoffnungsvoll, vielleicht als ein sozialer Wandel im genuinen Sinne zu verstehen ist, der vielleicht auch ein bisschen gegen das angeht, was wir gestern sozusagen als kritische Punkte auch am Anfang bei dem Vortrag von Rosalind Jill hatten. So viel jetzt erstmal zur Rolle von Modeblogs oder zur Einschätzung des Forschungsstandes. Und jetzt zur Rolle von Modeblogs und der aktuellen Situation. In einem aktuellen Sonderheft von 2015 des britischen Journals The Fashion Theory unterscheidet die Cultural Studies-Forscherin Rosie Findlay die Entstehung grundsätzlich von Fashionblogs, also jetzt noch jenseits von Plus-Size-Fashionblogs, in zwei Wellen. In der ersten Welle zwischen 2004 und 2005 bildeten sich Style-Blogger überhaupt erst als Subgenre von Bloggern heraus. Und in einer zweiten Welle, ab 2008, kann man davon sprechen, dass Personal-Style-Blogger als Teil der Fashion-Industrie erkannt und vor allen Dingen aber auch im Modesystem anerkannt wurden. Zunächst über Kollaborationen mit Fashion-Magazinen, später dann direkt mit einzelnen Modemarken oder eben vor allen Dingen Online-Mode-Retailern. Die erste Welle markiert Findlay daher als unabhängig vom Konsum und die zweite Welle bereits hin zu einem steigenden Produzenten von konsumorientierten Sehnsüchten. Die Betonung liegt bei Findlay auf einem komplexen Wechselverhältnis zwischen Modeblogs und der Modeindustrie. Die Blogosphäre wird als, Zitat, Branding of both commodities and selfhood verstanden. Das Selbst der Bloggerinnen wird eben zur Marke. Dieser kritische Blick auf Modeblogs bestätigt sich auch bereits bei ersten Recherchen zu Plus-Size-Blogs. Die auf Konsum ausgerichtete Verquickung mit Marken, Firmen oder Anbietern ist offensichtlich. Auch Plus-Size-Blogs sind längst kommodifiziert. Gleichzeitig ist diese Tatsache im Plus-Size-Kontext aber auch ein wesentlicher Zugang von informativer Vernetzung. Denn ein ästhetisches, vielseitiges Angebot an Plus-Size-Mode, das heißt ab Größe 44 aufwärts, ist bislang nicht nur im deutschsprachigen Raum über weit weniger Anbieter erhältlich. Und vor allen Dingen am wenigsten erhältlich in faktischen Läden. Der Großteil von expliziten Plus-Size-Modeanbietern, uns fällt zum Beispiel Ulla Popken ein, setzen bisher immer noch auf dezente, dunkle, Oversized-Mode. Und da empfehle ich Ihnen mal zu gucken, wie das Verhältnis ist von dunkler Kleidung zu farbiger Kleidung. Bei Ulla Popken ist es zum Beispiel so, dass ungefähr 52% aller Kleidungsstücke entweder in Schwarz, Dunkelblau oder Grau erhältlich sind. Multicolor ist dann auch sehr dezent. Nur mal so als ein kleiner Eindruck. Also diese dezente, dunkle, weil eben schlank machende Oversized-Mode, die Körper unter der Kleidung negieren und versucht zu kaschieren. Systematisch steht dafür auch ein ganz schönes Beispiel, nämlich die Größentabelle einer sehr bekannten großen Firma, die hier, wie Sie sehen, in dem Bereich 3XL so eine kleine Fußnote hat. Ich habe die mal größer gemacht. Diese Größe ist in Jersey und Strickqualität erhältlich. Das heißt, da werden Sie keine Kleidungsstücke in normalen Stoffen finden, sondern nur das, was dehnbar ist, was möglichst Körper umhüllt. Diese in der Materialität von Mode liegenden strukturellen Merkmale einer Exklusion von Plus-Size-Körpern durchzieht dabei die gesamten Produktionspalette des Modesystems. Die Entspähungsprozesse vom Designentwurf über die Vermessung von Körper, genannt seien hier sogenannte Reinmessungen, an der Bildung von Konfektionsgrößen bis hin zur Schnittkonstruktion und Verarbeitung, basieren auf der Konstruktion einer Normativität von Körpern, zu deren Grundbedingung die binäre Trennung von in- und explodierten Körpern gehört. Beispielhaft sei ja auch nochmal auf die nachträgliche Einbindung von Übergrößen in die nationale Reihenmessung Size Germany des Hohenstein-Instituts verwiesen, die erst ein Jahr nach den ersten großen normalen Reihenmessungen in 2009, da wurden 13.362 normale Menschen vermessen und ein Jahr später wurden erst 2.200 Frauen und 1.000 Männer mit sogenannten starken Figuren digital vermessen. Diese Fixierung auf Normkörper wird in den letzten Jahren zunehmend eben von Plus-Size-Blogs in Frage gestellt, indem dort andere Körper repräsentiert werden und somit ihre aktive Teilnahme meiner Ansicht nach am Modesystem beanspruchen. Die körperausblendende Materialität von Plus-Size-Mode im Design, Schnitt und Farbe, die sich zugespitzt auch, Zitat von Coles, "tense, designed to cover up and hide the body" bezeichnen lässt, stehen meiner Ansicht nach die Körperbilder und Körperpraktiken im Plus-Size-Blocks entgegen, welche ganz im Sinne von Joan Entwistle Paradigma als eine situated bodily practice zu verstehen ist. Diese situierte Körperpraxis, und da kommen wir jetzt gleich hin, kommt jedoch nicht ohne Bezug zum Modefeld aus, was sich deutlich an Styling-Tipps etwa für verschiedene Körperformen, sogenannte Figurtypen zeigt. Und ich gehe jetzt nochmal, mache ein kleines Beispiel. Es ist nicht nur die Birne, sondern jetzt kommt hier die ganze Dimension, was Sie an diesem Beispiel, die unterschiedlichen Körpertypen. Bloggerinnen von Plus-Size-Blogs wenden in ihren Blogs verschiedene modische Körperpraktiken an, um ihre Outfit-Posts in Körperbildern zu gestalten, die sich im Modefeld bereits etabliert haben und dort vielleicht, so ist meine These von dieser modischen Praxis, am ehesten unter das nicht weiter definierte Berufsfeld eines Stylisten fallen würden. Beispielhaft seien hier drei verschiedene modische Körperpraktiken als ein heuristisches Analyseinstrumentarium fortgestellt. Und ich werde Ihnen jetzt einfach nur Bilder zeigen, die jeweils sozusagen immer diesen drei Kategorien entsprechen. Aber das sind immer nur einfach drei ausgebildete Beispiele von jeweils einer Bloggerin, die man sozusagen da findet und die beide, finde ich, alle sozusagen für diese drei modischen Körperpraktiken stehen können. Outfitting, erstens. Einkleiden und Ausstatten als modische Körperpraktik, welche die Zusammenstellung verschiedener Kleidungsstücke mit Accessoires, Schuhen, Frisuren und Make-up umfasst. Das ist meiner Ansicht nach eine zentrale modische Körperpraktik. Zweitens, und das sehen Sie auch an diesen Beispielen, Shaping, also Formen, Gestalt geben. Als modische Körperpraktik, welche die Modellierung des eigenen Körpers zu einer ganz spezifischen Silhouette, und der Bezug sei da vorher auf diese Körpertypen nochmal sozusagen gedacht, durch die Herrschung von bestimmter Proportionen und Materialitäten, das wird da sozusagen drüber produziert. Und drittens, das sogenannte Posing, was Sie auch bei diesen Fotos sehr gut sehen können, als eine modische Körperpraktik, welche die Darstellung des Körpers im Körperbild durch Gestik und Haltung umfasst und auf ein Bewegungswissen zurückzuführen ist, welches als Inkorporierung der Codes des Modesystems zu verstehen ist. Da haben Sie zum Beispiel dieses berühmte, das sehen Sie an allen drei Beispielen, Sie haben immer das Stand- und das Spielbein. Das ist so ein ganz klassisches Themenfeld. Und was auch interessant ist an diesen Bildern, ist, dass Sie natürlich jetzt das Staging, um das es jetzt mir gar nicht so primär geht, tatsächlich eins ist, was sehr stark im Moment angelegt ist an dieser Ästhetik von sogenannten Street-Style-Blocks, die ja auch im letzten Jahrzehnt immer vermehrt wichtiger geworden sind. Also wie zum Beispiel Scott Shumans Sartorialist. Plus-Size-Blocks kommunizieren auf diese Weise einen Anspruch meiner Ansicht nach auf Anerkennung und modisches Know-how im Referenzrahmen des Modesystems, welche ihre Körper zwar als andere Körper konstituiert und eben als plus, curvy oder real markiert. Diese modischen Körperpraktiken lassen sich aber auch im Sinne von Butler als Stilisierung verstehen. Für, Zitat Butler, für die welche Geschlechtsidentität durch die Stilisierung des Körpers produziert wird. Diese Stilisierung des Körpers wird gleichzeitig verkörpert und dargestellt. Sie produziert eine Subjektivierung und gleichzeitig auch Objektivierung als modisch kompetente Frau in Bezug zum Modesystem. Wie es sozusagen Czerniawski, die eine sehr spektakuläre Arbeit zur Position von Plus-Size-Models geschrieben hat, auf den Punkt bringt: Body image, therefore, is more than a subjective representation of the self, but also infused with a calculated objective. Eine Stilisierung muss also letztendlich als soziale Praktik verstanden werden, als ein ausgeführtes Körperwissen. Körper modisch zu stilisieren, lässt sich mit Bourdieus Konzept eben des Sans Pratique zusammenführen. Ein den Körpern innewohnendes, implizites Wissen um die modischen Techniken des Körpers ermöglichen es überhaupt erst, den Körper in dieser Art und Weise zu stilisieren. Es geht also meiner Ansicht nach, und jetzt kommt schon der Ausblick, im Plus-Size-Block nicht darum, die eigenen Körper als neue Normkörper zu postulieren. Es geht vielmehr um einen Kampf gegen Diskriminierung und soziale Marginalisierung und Exklusion in westlichen Modesystemen, welche geradezu paradigmatisch für das von den Fat Studies zeitgenössisch konstatierte Fat-Shaming in westlichen Gesellschaften steht. Diesen Zusammenhang zwischen dem sich seit der Moderne bis heute durchziehenden scheinbar objektivierenden Optimierungsoptionen für individuelle Körper hat die Körpersoziologie von Beginn an problematisiert. Und hier ein Zitat von Meuser und Hahn: Unter der allgemeinen Norm, dass die Körperform selbst verantwortet ist, verweisen viele Körperzeichen nun vor allem die versäumten Praktiken bzw. die unterlassene Körperarbeit. Dies verweist auf den relativ eng begrenzten Raum ästhetischer Körpermodelle, gegen die sich meiner Ansicht nach Plus-Size-Blocks durchaus aktiv richten, wenn auch im Rahmen des Modesystems. Dem entgegen beanspruchen eben Plus-Size-Blocks die Anerkennung von modischen Körpern aller Art, jenseits einer modesystemischen Normierung auf schlanke, dünne Körper, ohne diese primär zu kritisieren. Sie lassen sich als einen Anspruch nach echter Diversität in der Mode lesen, die von der Modeindustrie bislang in keinster Weise auch nur annähernd wahrgenommen wurde. Zitat: The blogosphere nevertheless is a realm whereby voices that have been othered by the fashion industry in its Western-centric values can be expressed and heard. Bodies excluded from a fashion visual landscape dominated by white, Western, young, thin bodies are rendered visible, their practices of fashionable and stylish adornment encouraged and supported, hopefully supporting them in carving out for themselves positive spaces of expression offline too. Der zu Beginn aufgezeigte zeitgenössische Hype um sogenannte Plus-Size-Mode, also wie zum Beispiel bei Crystal Ren oder Ashley Graham, in Konfektionsgröße 42, 44, ist somit damit meiner Ansicht nach weit weniger als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein und fast nahezu sarkastisch. Diese zwar radikal dünnen Körper, entgegenstehenden Körper, entsprechen in keinster Weise einer Diversität von Körpern. Sie sind immer noch ideal proportioniert, wie eben Czerniawski in ihrer bahnbrechenden Arbeit Fashioning Fat in Size Plus Size Modeling aufführt. Zitat: Their bodies must fit within narrowly defined parameters of size and shape. An experience not too different from that of straight-size models. Ein weiterer oder größerer Blick in die Modegeschichte wird diese Ansprüche auf Körpervielfalt bestätigen. Denn historisch haben Kleidungsmoden durch Design, Schnitt und Materialität nicht so sehr unterstützt, geformt oder neu gebildet wie verschiedene Körpernormen und Körperideale. Immer mit der Forschung, dass die Körper unter der Kleidung dieser Formung, Gestaltung und Modellierung bedurften. Die sich seit Beginn der Moderne hingegen durch Sport, Fitness, Diät und immer komplexer werdende Körpermanipulationen gestaltbaren Körper, der als modischer Körper jenseits von Kleidung existiert, Diese von der Mode bestimmte Körperlichkeit hat sich verändert und den Körper unter der Kleidung zum formgebenden Element werden lassen. Was etwa zum Beispiel heutzutage sehr gut meiner Ansicht nach zu sehen ist, an der zunehmenden Verquickung von Sportmode und Mode, die man zum Beispiel an diesem Beispiel des Ad-Leisure, der Kombination zwischen Athletics und Leisure, als ein Street-Style, also dass man so Yoga-Kleidung auf der Straße trägt, sozusagen, das ist symptomatisch für dieses, dass der Körper unter der Kleidung sozusagen sich herausbildet. Plus-Size-Bloggerinnen wenden sich aktiv gegen einen Ausschluss ihrer Körper und Körperpraktiken in Modeindustrie und Modesystem. Gleichzeitig gehören diese Plus-Size-Blogs in ein zunehmend präsenter werdendes Fat-Acceptance-Movement, auch wenn sie sich nicht unbedingt aktiv darin verorten. Der sozialen Bewegung eben, die für die Akzeptanz von Dicksein, einem sehr großen Feld, nicht nur im Feld der Mode kämpft. Plus-Size-Bloggerinnen im deutschsprachigen Raum beanspruchen mit ihren Blogs neue, andere Bilder von modischen Körpern und gehen mit diesen durch Körperpraktiken produzierten Körperbildern gegen eine Limitierung weiblicher Körper auf ein schlankes, allenfalls noch weiblich-feminines Körperideal vor. Wenn sie dabei auch selbst in der modesystemischen Matrix einer ästhetischen Optimierung gefangen bleiben, die eben dann durchaus diesen Kriterien dieses Modesystems entspricht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Über Frauenkörper, die unser Verständnis von Normen zumindest erweitern wollen, sprach Melanie Haller, Lehrbeauftragte an der Universität Paderborn, in ihrem Vortrag Plus Size Blogs, visuelle Repräsentationen von Modekörpern und die Infragestellung weiblicher Normkörper in der Mode. Da beide Vorträge heute Abend ja mit soziologischem und kulturwissenschaftlichem Vokabular nicht gegeizt haben, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass ihr dies oder das nochmal nachhören wollt. Das könnt ihr sehr gerne machen. Die Sendung findet ihr wie immer zum Nachhören und auch als Podcast auf deradiowissen.de. Dankeschön fürs Zuhören. Katja Weber wünscht euch noch einen schönen Abend.
Deradio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.